Wir gehen ja Vers für Vers durch die Bibel, durch das Neue Testament. Sonntagmorgens, wer eine Bibel braucht, keine mit dabei hat, ihr könnt euch gerne welche ausborgen, hinten stehen, welche am Tisch. Wir sind heute in Jakobus, Kapitel 2, ab Vers 14. Ich möchte euch zu Beginn ein paar Bibelstellen vorlesen, die Gott durch den Paulus für uns aufgeschrieben hat. Und dann möchte ich euch ein paar Verse aus unserem heutigen Abschnitt vorlesen und würde mich interessieren, was ihr darüber denkt. Zuerst Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Römer 3, Vers 28. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Galater 2, Vers 16. Wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch Glauben an Christus Jesus. Und da wir das wissen, ist der Kontext, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken. Weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch, kein Mensch gerechtfertigt wird, gerecht gemacht wird vor Gott. Und zuletzt Galater 3, Vers 11. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird das Glauben leben. Das hat der Prophet Habakuk schon erkannt im Alten Testament. Und dann nennt der Paulus den Abraham als Beispiel, als Vorbild. In Römerbrief, Kapitel 4, Vers 2. Und sagt, denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Okay, mit dem im Hintergrund lasst uns heute lesen, in Jakobus 2, ab Vers 21. Da wird auch über Abraham gesprochen, dieselbe Stelle. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da Isaak seinen Sohn auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Vers 24, ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Was denkt ihr darüber? Ja, klingt erstmal wie ein Widerspruch, gell?
Glaube ohne Werk ist tot.
Ja, das wird uns der Jakobus sagen. Aber erstmal klingt es wie ein Widerspruch, oder? Paulus sagt, wir sind gerettet durch Glauben allein, ohne Werke, damit niemand sich rühmen kann und sagen kann, oh, ich habe mir den Himmel verdient. Und Jakobus sagt uns, ihr seht, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nein, das Glauben allein. Was stimmt jetzt? Beide zitieren dieselbe Schriftstelle und benutzen den Abraham als Beispiel, als Beleg für das, was sie sagen. Der eine sagt, wir sind gerechtfertigt durch Glauben allein, ohne Werke. Und Jakobus auf der anderen Seite sagt, nee, nicht nur Glaube, sondern auch Werke. Was macht man damit?
Widerspricht nicht, ergänzt es
eigentlich. Ja. Aber was macht man? Manchmal lesen wir in der Bibel und wir kommen auf so scheinbare, sage ich mal, Widersprüche. Wir lesen Dinge, die wir nicht verstehen, die erstmal auf den ersten Blick zumindest nicht zusammenpassen. Was macht man in so einer Situation? Ich meine, jeder von uns, der wirklich Bibel liest, wird diese Erfahrung machen.
Kontext anschauen.
Ja. Manche sagen, da ist echt ein Widerspruch. Da ist das, was der Paulus geschrieben hat, und da ist das, was der Jakobus geschrieben hat. Und das ist ein Widerspruch. Und diese Leute würden auch sagen, die Bibel ist voller Widersprüche. Und sie fangen dann an, die Bibel zu richten und auseinander zu sortieren und zu sagen, okay, das stimmt und das stimmt nicht. Und dann gibt es diejenigen, die vielleicht sogar ihren Glauben vorschnell aufgeben, weil sie sagen, oh, die Bibel widerspricht sich, oder weil sie so wissenschaftsgläubig sind. Gutes Beispiel ist das Volk der Hethiter, das in der Bibel öfters erwähnt wird, und die Geschichtswissenschaft, die Archäologie hat nie was gefunden von den Hethitern, und das war eine Zeit lang so das typische Ding, wo die Leute gesagt haben, seht ihr, die Bibel ist falsch, das stimmt dann mit der Wissenschaft überein, und wahrscheinlich haben manche ihren Glauben an den Nagel gehängt deswegen. Aber Überraschung, eines Tages haben die Archäologen gefunden Belege, dass es diese Hethiter wirklich gegeben hat, und einmal mehr wurde die Bibel bestätigt und das, was die Bibel sagt. Und wir glauben, dass der Heilige Geist der Autor der Bibel ist. Er hat verschiedene Menschen benutzt, um das aufzuschreiben, inspiriert. Wie er das genau gemacht hat, darüber wollen wir uns heute nicht auslassen. Das wäre eine ganze eigene Bibelstunde. Ihr könnt auf der Webseite gucken, da haben wir uns schon mal drüber Gedanken gemacht. Ihr könnt euch da die Bibelstunde runterladen von der Webseite. Aber wir glauben, dass der Heilige Geist der Autor ist der Bibel. Und deswegen gibt es keine Widersprüche in der Bibel. Der Heilige Geist widerspricht sich nicht selbst. Und wenn wir was lesen, was wir erstmal nicht verstehen, oder was für uns zumindest scheinbar wie ein Widerspruch erscheint, dann gehen wir davon aus, dass der Fehler nicht bei Gott liegt, sondern dass er bei uns liegt. Ist auf unserer Seite. Also wenn wir so scheinbare Widersprüche in der Bibel sehen, die erste Haltung, die wir haben müssen, ist Demut. Dass wir sagen, okay, ich verstehe nicht alles. Ich kann nicht alles verstehen. Aber ich weiß, Gott offensichtlich versteht alles, und selbst wenn es ich nicht verstehe, in Gottes Denken, in der Realität, ist es kein Widerspruch. Und da kommt der Glaube rein. Wir müssen mit Demut rangehen und wir müssen mit Glauben rangehen und sagen, Gott, auch wenn ich es nicht gleich verstehe, was ich hier lese, vertraue ich trotzdem darauf, dass dein Wort wahr ist und dass es kein Widerspruch ist. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass es keine Widersprüche in der Bibel gibt. Wenn wir die richtige Sicht haben, dann löst sich alles auf. Auch das, was ich anfangs als widersprüchlich empfinde und nicht gleich verstehen kann. Ich verstehe heute mehr als 10-Jähriger. Da haben mir manche Dinge vielleicht widersprüchlich erschienen, wo ich heute sagen kann, okay, ich habe größere Einsicht, so und so kann ich das erklären. Und so ist es auch hier. Erste, was wir sehen müssen, ich glaube, Markus hat schon gesagt, ist Kontext. Wir müssen im Auge behalten, an welche Menschen der Paulus schreibt und an welche Menschen der Jakobus schreibt. Sie sprechen hier unterschiedliche Menschengruppen an, unterschiedliche Adressaten, an die ihre Briefe gerichtet sind. Sprechen auch unterschiedliche Probleme an. Der Kirchvater Tertullian hat gesagt, so wie Jesus zwischen zwei Dieben gekreuzigt wurde, gibt es zwei Diebe, die uns das Evangelium stehlen können. Das, was Jesus für uns gemacht hat. Und das eine ist Selbstgerechtigkeit und das andere ist Leben in Sünde. Das erste, boah, schön, dass du da bist. Das erste ist Gesetzlichkeit. Das heißt, dass Menschen versuchen, sich durch Werke, durch irgendetwas, was sie tun, sich zu Gott hinzuverdienen, sich zu Gott hinzuarbeiten. Dieses Denken, was eigentlich alle Religionen außer dem biblischen Christentum haben, sie sagen, wenn du zu Gott kommen willst, dann musst du etwas tun. Dann hängt es von dir ab. Du bist gerettet durch das, was du tust. Gute Werke, in die Kirche gehen, dass du bestimmte Rituale durchmachst, dass du dich 5-mal am Tag nach Mekka verneigst und betest, dass du auf Wallfahrten gehst, dass du meditierst, ganz viele verschiedene Dinge, dass du spendest, ganz viele verschiedene Dinge, Werke, die Menschen tun. Und wenn du gut genug bist, wenn du genug davon gemacht hast, dann wird Gott dich annehmen. Und dann kannst du Gemeinschaft mit Gott erfahren, dann kannst du in den Himmel gehen. Und an diese Gruppe schreibt der Paulus. Besonders an Menschen, die aus der jüdischen Gesetzlichkeit herauskommen. Menschen, die geglaubt haben, okay, du musst die und die und die Gebote halten und du musst dich beschneiden lassen, das war das große Thema, du musst ein Jude werden und brav die jüdischen Regeln halten, von denen die jüdischen Theologen viele aufgestellt haben, die nicht mal in der Bibel sind. Und wenn du das tust, dann wirst du Gott gefallen und dann wird Gott dich segnen und dann wird Gott dich annehmen. Erinnert euch vielleicht, in den Schriftstellen, die ich vorgelesen habe, spricht Paulus oft von Gesetzeswerken, wenn er über Werke spricht. Also jüdische Gesetzlichkeit. Und diesen Leuten sagt der Paulus, nee, es ist nicht durch das, was wir tun, nicht dadurch werden wir gerettet, sondern Erlösung ist aus Gnade, unverdiente Gunst, durch Glauben allein. Nicht aus Werken. Nicht wegen dem, was du tust, sondern wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Und das ist hier dieses große Bekenntnis des protestantischen Christentums. Es ist durch Gnade allein, aus Glauben allein. Und Martin Luther hatte das einfach aus der Bibel, einfach aus diesen Stellen, die wir vorher angesehen haben, die Paulus uns geschrieben hat. Kerkermeister in Philippi zum Beispiel, als da dieses Erdbeben war und die Gefangenen befreit wurden von Gott, da ist der dem Paulus zu Füßen gefallen und hat gesagt, ihr Herrn, was muss ich tun, damit ich errettet werde? Und der Paulus hat ihm nicht irgendeine Liste gegeben von Dingen, die er tun muss, sondern er hat gesagt, Vers 31, Apostelgeschichte 16, sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Und er, der Kerkermeister, nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab, haben sie ausgepeitscht vorher. Und er ließ sich taufen und alle die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus, mit seiner ganzen Familie. Die sind alle gläubig geworden zusammen. Was muss ich tun, damit ich errettet werde? Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Du kannst es dir nicht verdienen, du kannst es dir nur schenken lassen. Und du empfängst es, indem du an Jesus glaubst und an das, was er für dich getan hat. Aber wir sehen hier an diesem Kerkermeister auch, als er ewiges Leben empfangen hatte, als er gerettet wurde durch Glauben, hat es sein Leben verändert. Was muss ich tun? Glaube an den Herrn Jesus, das hat er getan. Und dann seht ihr, er hat sich verändert. Er hat den Paulus und den Silas zu sich genommen, hat ihnen die Striemen abgewaschen, hat sich taufen lassen, sich zu Jesus bekannt, hat sie, seine Gefangenen, in sein Haus geführt, war gastfreundlich, ließ ihnen den Tisch decken, hat begonnen, Gott zu loben. Und da hat sich was verändert. Und das ist wichtig, da war sichtbare Frucht in seinem Leben. Wir sind nicht gerettet durch gute Werke, aber wir sind gerettet für gute Werke. Wir sehen das an diesem Kerkermeister. Der Heilige Geist kommt in ein Leben, wir werden von neuem geboren. Durch den Geist Gottes, der Heilige Geist kommt in dein Herz, in dein Innerstes. Wir bekommen eine neue Natur. Gott legt uns seine Wünsche auf unser Herz. Du hast Gottes DNA in dir und deswegen wirst du sein Leben hervorbringen. Und so, wenn ein Mensch sich wirklich bekehrt, wenn er den richtigen Glauben hat, den rettenden Glauben hat, dann wird es Veränderung in sein Leben bringen. Ich weiß, als ich mich bekehrt habe, da hat sich was verändert. Plötzlich hatte ich einen Hunger, nach Gottes Wort in der Bibel zu lesen. Und hatte einen Wunsch, in Gemeinschaft mit anderen Geschwistern sein. Und hatte einen Wunsch, für Jesus zu leben und heilig zu leben. Nicht, dass ich das je perfekt hingekriegt habe, das ist nicht der Punkt, aber in meinem Herzen will ich eigentlich Jesus gefallen. Und will ich Jesus ähnlich sein. Und ich möchte, dass andere Menschen Jesus kennenlernen und ihn auch ehren. Und haben ein Herz Frucht zu bringen und Gutes zu tun. Wir bekommen Jesu Herz für unsere Mitmenschen. Und ja, Heiligung ist ein Prozess, dass wir Jesus ähnlich werden, der dauert das ganze Leben lang. Aber da gibt es ganz konkret und sichtbare Veränderungen in einem Leben, wenn ein Mensch sich wirklich zu Jesus bekehrt. Das ist normal, das ist natürlich. Mein Sohn Jonathan ist gestern von der Couch gefallen, hat sich den Kopf angehauen und ist gerade im Krankenhaus mit der Jennifer und seinem Bodyguard, dem David. Ist alles okay, also ich denke, wir können sie heute nach Hause holen, wollen ihn einfach zur Beobachtung da haben. Aber als der Doktor ihn untersucht hat gestern, hat er diesen Hammer genommen und hat seine Reflexe geprüft. Hat aufs Knie draufgehaut und auf die Hand so bestimmte Stellen und Jonathan hatte diese Reflexe. Hier ist ein Baby von 3 Monaten, das noch gar nicht wirklich eigentlich seine Hände so wirklich kontrollieren kann, aber wenn du mit diesem Hammer da auf die richtige Stelle haust, dann macht er die richtige Bewegung. Und ihr könnt das ausprobieren. Du kannst dich hinsetzen und du kannst dich anstrengen und du kannst sagen, okay, wenn der Doktor mir aufs Knie haut, ich werde die Bewegung nicht machen. Okay, du kannst dich dagegen sträuben. Aber wenn der drauf haut, wirst du diesen Kick machen, ob du willst oder nicht. Das ist natürlich, das ist ein natürlicher Reflex. Und so ist es, wenn du wirklich neu geboren bist durch den Geist Gottes, wirst du geistliche Reflexe haben. Da wird was natürlich passieren in deinem Leben. Wenn du ein echter Christ bist, wirst du auch leben wie ein Christ. Nicht perfekt, aber dein Leben wird sich in diese Richtung entwickeln. Da wird es eine ganz konkrete, sichtbare Veränderung geben. Und der Paulus, ja, der betont die Erlösung, die Errettung durch Glauben allein, aber Paulus verneint nicht gute Werke. Lesen wir nochmal Epheser 2, ab Vers 8 und lesen wir noch einen Vers weiter, als ich vorher gelesen habe. Da schreibt Paulus, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und dann schreibt er im Vers 10 weiter, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen. Wozu? Zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also, dass wir sie tun sollen, dass wir so leben sollen. Ja, wir sind gerettet durch Glauben, Gnade, allein, es kann sich keiner rühmen vor Gott. Wir können uns nur Jesu rühmen, dem, was er für uns getan hat, das hat uns gerettet. Aber wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott für uns vorherbestimmt hat. Also das eine war Gesetzlichkeit, eine Fehlentwicklung, dass Menschen gesagt haben, okay, ich bin gerettet durch das, was ich tue. Zweite Fehlentwicklung ist Antinomianismus. Müsst ihr euch nicht merken, aber so haben die Theologen das genannt. Anti heißt dagegen und Nomos ist das Gesetz, also gegen das Gesetz. Schlicht und einfach, was damit gemeint ist, Menschen, die sagen, hey, solange ich glaube, ist egal, wie ich lebe. Ich habe mal bei einer Evangelisation die Hand gehoben oder bin nach vorne gegangen. Ich habe ein Lebensübergabegebet gebetet, ein Bekehrungsgebet gebetet irgendwann. Also bin ich gerettet. Egal, was ich weiter tue. Einmal gerettet, immer gerettet. Selbst wenn ich in Sünde lebe, das spielt keine Rolle mehr. So diese Einstellung, ich bin auf dem Weg in den Himmel, selbst wenn ich lebe wie der Teufel. Und ich denke, alle kennt Menschen wie Lisa. Ich kann an Menschen denken, die hier in die Gemeinde gekommen sind eine Zeit lang. Und die glauben selber, denke ich, dass sie irgendwie Christen sind, weil sie ja, irgendwann mal ein Gebet gesprochen haben mit der Mama oder so und sich bekehrt haben. Aber sie leben nicht wie Christen. Wenn du das Leben ansiehst, sie leben eigentlich total gegen Gottes Wort. Und an solche Menschen schreibt der Jakobus hier, das ist seine Zielgruppe. Und er sagt ihnen, ihr täuscht euch selbst, wenn ihr so lebt. Glaube ohne Werke, Glaube ohne einem veränderten Leben ist tot. Ein toter Baum bringt keine Frucht. Und Fruchtlosigkeit im Leben eines Christen ist wirklich ein Zeichen, dass da was richtig faul ist, dass da wirklich was nicht stimmt. Paulus schreibt es im 2. Korinther 13, Vers 5. Sagt, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Und in Römer 6, Vers 15, was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz sind, sondern unter Gnade sind? Das ist diese Haltung. Und der Paulus sagt, das erferne. Also da ist kein Widerspruch zwischen Paulus und Jakobus, die haben beide dieselbe Theologie, die predigen beide dasselbe Evangelium. Aber sie schreiben an unterschiedliche Gruppen und sprechen hier unterschiedliche Probleme an. Zumindest die Betonung ist auf unterschiedlichen Problemen. Paulus schreibt an gesetzliche Menschen, vor allem betont Erlösung aus Gnade allein, durch Glauben allein. Jakobus schreibt an Menschen, die ein Lippenbekenntnis zu Jesus haben, aber die keine Taten haben, die das bezeugen, was sie behaupten zu glauben. Martin Luther, für den Errettung aus Gnade durch Glauben allein eine Riesenoffenbarung war und das war sein Ding, der hat ein Problem mit Jakobus. Weil der kam aus so einer echten Gesetzlichkeit zur Gnade Gottes in Jesus Christus und dem hat der Paulus aus dem Herzen gesprochen, wenn er gesagt hat, es ist aus Gnade durch Glauben allein. Aber er konnte hier mit Jakobus nicht viel anfangen. Mit diesen Werken, von denen Jakobus spricht. Aber das, was der Jakobus hier predigt, ist sehr ähnlich dem, was er Jesus gepredigt hat. In Matthäus 7, Vers 17 sagt Jesus, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Oh, wo ist da die Heilsgewissheit? Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und behaltet es im Hinterkopf. Ihr werdet sie erkennen an diesen Früchten. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, sagt Jesus, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in dem Himmel ist. Apostel Johannes schreibt im 1. Johannes 2, Vers 15, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Dann sagt er, ein bisschen später, die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und Jakobus sagt uns hier in Vers 14, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Und ich soll es anders betonen. Kann etwa der Glaube ihn retten? Neu-Leben-Übersetzung übersetzt es so. Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Und Roland Werner übersetzt im zweiten Teil so, kann denn ein solcher Glaube ihn retten? Darüber spricht der Jakobus. Jakobus verleugnet nicht die Rettung durch Glauben allein, aus Gnade allein. Er zitiert hier 1. Mose 15, 16, Vers 23, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Aber Jakobus zeigt uns hier, wie ein rettender Glaube aussieht. Kann der Glaube ihn retten? Wie sieht ein rettender Glaube aus? Und ich denke, es ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft, dass die Erkenntnis von dem, wie echter biblischer rettender Glaube aussieht, das ist verloren gegangen. Es gibt viele Namenschristen. Ich war einer davon. Menschen, die rumlaufen und sich auf die eine oder andere Art und Weise Christ nennen. Vielleicht in der Geburtsurkunde steht dann drin irgendein christliches Bekenntnis. Ja, ich bin Christ. Tragen vielleicht sogar so ein Kreuzanhänger. Sind vielleicht als Baby getauft und zur Erstkommunion gegangen, wie das viele heute tun. Gefirmt, konfirmiert, in der Kirche geheiratet. Aber sie scheren sich überhaupt nicht um das, was Gott sagt. Und haben mit Jesus als Person nichts am Hut. Folgen ihm ganz sicher nicht nach. Das ist ein Riesenproblem. Zum Beispiel hingegebene Moslems aus arabischen Ländern schauen diese Menschen an, schauen hier Richtung Westen und sehen die Unmoral und die freizügige Kleidung, wie viele Frauen rumlaufen, Kleidung, die mehr an Prostituierte als Heilige erinnert, sehen die Pornografie, die produziert wird im Westen, Unzucht, Ehebruch, Priester, die kleine Jungs belästigen, Saufgelage, Respektlosigkeit der Menschen ihren Eltern gegenüber, die Geringschätzung, Mangel an Wertschätzung der Familie, diesen Individualismus, den wir haben und diese Selbstsucht. Und sie sehen das Ganze und sagen, hey, ihr Christen, ihr seid Schweine. Weil ihr lebt so. Und das ist das Bild, was sie von Christen haben. Weil sie Menschen anschauen, die sich Christen nennen, obwohl sie überhaupt nicht Christen sind. Im biblischen Sinn. Und das Bild, was ich als junger Mensch von Christsein hatte, von Glauben hatte, das war einfach ein Bild von toter Religiosität. In die Kirche gehen einmal in der Woche, irgendwelche liturgischen Gebete abspulen, zur Erstkommunion gehen, zur Firmung gehen. Und ich habe das ganze Theater mitgemacht, meine ganze Jugendzeit und Kindheit. Eine Stunde am Sonntag in die Kirche, dann wieder nach Hause, eine Stunde religiös Sonntagmorgens und dann daheim war Gott überhaupt kein Thema mehr bei uns in der Familie. Und dann hat man einfach sich nicht wirklich um Gott gekümmert, ich zumindest nicht. Und den Rest der Woche gelebt, wie alle anderen auch. Wie die Welt. Und am nächsten Sonntag wieder in die Kirche. Für die Stunde und so weiter und so fort. Bis ich mal irgendwann gedacht habe, nee, halt. Wenn das alles ist, dann will ich eigentlich nicht mehr mitmachen. Das kann doch nicht alles sein. Es muss doch mehr geben. Und viele Menschen, mit denen ich spreche, mit denen wir auch auf der Straße sprechen, sind verbittert gegen die Kirche und sind verwirrt, was ein wirklich biblischer Glaube ist, was rettender Glaube ist. Und ich glaube, Jakobus wird uns hier weiterhelfen heute. Viele Christen sind verwirrt, was biblischer Glaube wirklich ist. Und ich glaube, viele sind getäuscht. Wie Jesus sagt, viele werden kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht bla 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 bla. Und Jesus wird sagen, ich habe ihn nicht gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wer Gottes Willen tut, der ist wahrhaftig gerettet. Jakobus wird uns hier weiterhelfen. Aber lass uns zuerst anschauen, was Glaube, rettender Glaube zumindest nicht ist. Es ist nicht irgendwie einfach nur so eine religiöse oder kulturelle Sache. Dass ich sage, ja, ich fühle mich nach Glaubensrichtung irgendwie verbunden, sympathisch. Das ist, wie wir halt kulturell leben. So von Leichnam gehen wir beim Umzug mit und heiraten tun wir in der Kirche. Und das ist so mein Glaube. Das ist kein rettender Glaube. Auch nicht so ein zeitlich befristeter Glaube. Ich persönlich habe schon immer geglaubt, dass es Gott gibt. habe mich nicht viel um ihn gekümmert. Aber so ab und zu mal vor einer schweren Prüfung habe ich mal gesagt, oh Gott, hilf mir bitte bei der Prüfung. Und dann, nächsten 2 Jahre war mal wieder egal, bis die nächste schwere Prüfung kam, dann habe ich wieder mal gebetet. Das ist auch nicht echter Glaube, so mal ab und zu mal so befristet. Glaube ist auch nicht einfach nur so ein Sprung ins Ungewisse. Wir sagen, naja, ich glaube, ich hoffe vielleicht, ich hoffe, dass das Wetter morgen schön ist, aber Glauben heißt nichts wissen. Ne? Ich bin mir eigentlich nicht wirklich sicher. Ich glaube, es ist irgend so was Abgehobenes. Glaube ist auch nicht nur so ein intellektueller, akademischer Glaube, das für Wahrhalten von Lehrsätzen oder von Glaubensinhalten. Ich habe früher das Glaubensbekenntnis jede Woche abgespult. Ich glaube, bla 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 bla. Und wahrscheinlich, wenn er mich gefragt hätte, hätte ich intellektuell sogar zugestimmt, hätte gesagt, ja, das glaube ich, das halte ich für wahr. Jakobus wird uns sagen, das ist ein Dämonenglaube, wenn wir so einen Glauben haben. Nee, was ist Glaube? Glaube ist was Persönliches. Glaube bedeutet Anvertrauen. Ja, Glaube hat erstens was mit Wissen zu tun. Glaube hat einen Inhalt. Das, was wir hier in der Bibel lesen, Gott offenbart sich uns, das müssen wir wissen, das müssen wir kennen. Ist nichts Anti-Intellektuelles. Hat was mit Wissen zu tun. Aber Glauben bedeutet dann zweitens auch eine Zustimmung zu diesen Inhalten. Also ja, ich persönlich, ich stimme zu, ich glaube, dass Jesus Gott ist. Ich glaube, dass Jesus mein Retter ist. Ich glaube, dass wer sich Jesus anvertraut, dass der gerettet wird. Aber das langt auch noch nicht. Sondern drittens, es braucht ein persönliches Vertrauen. Ein persönliches Anvertrauen. Ich setze mein Vertrauen von mir selbst, von meiner Selbstgerechtigkeit weg, auf Jesus Christus allein. Es braucht eine persönliche Hingabe an die Person Jesu Christi. Zum Beispiel, wenn du klettern bist und du hängst irgendwo im Fels und bist verunglückt, kommst nicht mehr weiter und du rufst die Bergrettung und die kommen hier mit dem Hubschrauber und lassen hier dieses Seil zu dir herunter. Es langt nicht, wenn du sagst, ja, ich glaube, ich weiß, dass es Hubschrauber gibt und dass es Seile gibt. Es langt auch nicht zu sagen, ja, ich glaube, dass diejenigen, die sich am Seil festhalten, gerettet werden. Das langt auch nicht. Nee, was musst du tun? Du musst es selber ergreifen. Du musst dich diesem Seil anvertrauen. Und Jesus ist sozusagen das Rettungsseil, was Gott uns zugeworfen hat. Oder wenn ich an Medikamente denke, zum Beispiel meine Bluthochdruckmedikamente, die ich nehmen muss. Es langt nicht zu sagen, ja, so Glaube, intellektueller Glaube, ja, ich glaube, dass es Ramipril gibt. Das glaube ich. Ich glaube sogar an die Wirkung von dem Zeug. Ich glaube, dass der das nimmt, seinen Blutdruck absenken kann. Schön. Aber wann wird es deinen Blutdruck absenken? Wann wird es eine Wirkung in deinem Leben haben? Wenn du es selber einnimmst. Wenn du dich praktisch der Wirkung dieses Medikaments anvertraust. Und ein letztes Beispiel. Es gab diesen Seiltänzer. Ich glaube, war ein Brite, aber irgendein reicher Ami hat ihn engagiert, um hier über die Niagara-Fälle auf dem Seil drüber zu laufen. Und der war echt genial. Hat da alle möglichen Kunststückchen gemacht. Ist mit dem Schubkarren drüber gelaufen. Hat er Blumentöpfe oder was immer da mit rübergenommen und irgendwann hat er seine Zuschauer gefragt, die ihm dazu gejubelt haben, glaubt ihr, dass ich mit einem Menschen hier im Schubkarren über das Seil laufen kann? Und die haben gesagt, ja, wir glauben das. Und dann hat er gefragt, okay, wer steigt ein? Du glaubst das nicht wirklich, bevor du dann einsteigst, oder? Und das ist hier gemeint, dieser Glaube. Hingabe an Jesus, an Vertrauen. Und Jakobus sagt uns, ein Glaube, der so ist, der eine Hingabe an Jesus ist, eine vertrauensvolle Nachfolge von Jesus, das ist praktisch. Da da folgen Taten. Und das ist das Anliegen von Jakobus hier, das bespricht er hier. So können wir uns selbst prüfen auch, ob wir im Glauben sind. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann der Glaube ihn retten? Das ist eine rhetorische Frage, die Antwort ist nein. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig bekleidet ist, unter täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, vielleicht auch noch, ich bete für dich, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? Was hat der Typ davon? Der kommt in die Gemeinde, da ist ein Bruder, der hat nicht mal seine Grundbedürfnisse versorgt, seine Kleidung ist zerschlissen und eigentlich kaputt und der ist hungrig, der hat nicht genug zu essen. Und wir sagen, oh ja, Bruder, Gott segne dich, lass mich für dich beten und ha, schönen Tag noch. Geh hin in Frieden, wärm dich, sättige dich und ich tue nichts. Was bringt es denn? Timotheus, 1. Timotheus schreibt der Paulus, wenn jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, geht es hier um die Familie, aber ich denke, wir können das auch anwenden auf die geistliche Familie, dann hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Und Johannes schreibt uns im 1. Johannes 3, Vers 16, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Jesus, für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Also ist auch ein Zeichen für uns persönlich. Wir können was erkennen hier. Aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt das? Was bringt es dem Hungernden? Antwort ist, nix. Der hat nichts davon. So auch der Glaube, Vers 17, wenn er keine Werke hat, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Da bringt er nichts. Ein solcher Glaube. Glaube ohne Werke ist tot. Zum Beispiel, du sitzt am Strand von Japan und da kommt die Durchsage, Tsunami-Warnung. In 3 Minuten wird hier eine 10 Meter hohe Welle auf den Strand auftreffen und du bleibst in deinem Liegestuhl sitzen und du machst nichts. Glaubst du das wirklich dann? Und wenn du da sitzt und sagst, ja, ich glaube, es wird der Tsunami kommen und bleibst sitzen, stürfst weiter an deinem Cola, dann glaubst du es nicht wirklich, oder? Weil wenn du wirklich glauben würdest, dass die Welle in 3 Minuten da auftrifft, würdest du aufstehen und rennen so schnell wie du kannst. Das ist echter Glaube, dann glaubst du es wirklich. Glaube ohne Werke ist tot. Und so ein Glaube wird dir auch nichts nützen, wenn du dann, oder wenn die Welle dich trifft. Glaube ohne Werke ist tot. Und so ist es auch für uns Christen. Wenn du sagst, ich glaube an Himmel und Hölle, ich glaube, dass Jesus mich rettet, ich glaube, dass Jesus mich in seine Nachfolge gerufen hat und es verändert dein Leben überhaupt nicht. Sagst, ich glaube, dass der Heilige Geist, der allmächtige Gott in mir wohnt und da ändert sich nichts. Oder du sagst, ja, ich glaube, dass wer sich nicht Jesus anvertraut, verloren geht und du guckst dir all deine Freunde und Bekannten und Verwandten und die Menschen an und du tust nichts, du gibst ihnen die frohe Botschaft nicht weiter von dem, was Jesus für uns getan hat, denn das Rettungsseil. Und glaubst du es eigentlich nicht wirklich, oder? Nur da oben. Und das ist, kann so eine tödliche Strecke sein, diese 20 Zentimeter hier vom Kopf im Herz. Also Glaube, wenn wir was wirklich glauben, dann wird es Taten nach sich ziehen. Vers 18. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Hey Prediger, du predigst hier, du sagst, du hast Glauben, aber guck mal, ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne Werke. Aber ich werde meinen Glauben durch meine Werke zeigen. Und er spricht hier zu dem Bekenner, zu dem, der ein fruchtloses Leben hat oder ein Leben, was wirklich schlechte Frucht bringt. Und das Schlüsselwort ist hier, zeige mir. Das ist auch ein Unterschied zwischen Paulus und Jakobus. Wenn Paulus über Rechtfertigung spricht, dann spricht er im objektiven Sinn. Rechtfertigung vor Gott, Rechtfertigung in Gottes Augen. Also du wirst gerecht gesprochen von Gott. Das ist, was Rechtfertigung bedeutet. Du hast Vergebung, weil du auf Jesus vertraust. Und da sagt er in Galater 2, Vers 16, wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und Gott kennt unsere Herzen. Gott kennt unseren Glauben. Und Gott weiß, wer hier gerettet ist und wer nicht gerettet ist. Aber Jakobus spricht aus einer menschlichen Perspektive. Er spricht hier über Rechtfertigung vor den Menschen. Johannes hat über Rechtfertigung vor dir selbst gesprochen sogar. Gesagt, okay, wenn du dieses Zeichen in deinem Leben hast, dann ist ein Zeichen für dich, dass du in der Wahrheit lebst. Rechtfertigung vor den Menschen, er sagt, zeige mir. Glauben an sich kann man nicht sehen, oder? Gott kann sehen, aber wir können es nicht sehen. Deswegen sagt Jesus uns auch, wir dürfen nicht richten. Weil ich kenne euer Herz nicht. Gott kennt es. Aber was wir sehen können, ist Frucht. Gute Werke, Frucht des Glaubens können wir sehen. Und wenn jemand sagt, du hast Glauben und ich habe Werke, zeige mir deinen Glauben ohne Werke. Das geht nicht, oder? Und ich werde dir aus meinen Glauben, aus meinen Werken, den Glauben zeigen. Ich werde zeigen, dass ich Glauben habe durch mein Leben. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Er spricht hier wieder diesen rein akademischen, intellektuellen Glauben an. Und wisst ihr was? Die Dämonen haben eine bessere Theologie als viele Christen. Die Dämonen sehen geistig klar. Die wissen, dass es nur einen Gott gibt. Und sie haben Jesus als den Sohn Gottes, als den Messias, als den Retter bekannt. Und sie waren sich seiner Allmacht bewusst. Und sie kannten ihre Bestimmung. Sie haben zu Jesus gesagt, quäle uns nicht vor der Zeit. Und wir lesen hier, sie zittern. Also sie haben eine perfekte Theologie, sie kennen die Wahrheit perfekt, sie glauben die Wahrheit, aber sie handeln nicht danach. Sie tun nicht Buße, kehren um zu Jesus und folgen ihm nach. Deswegen sind sie auch nicht gerettet. Und ich denke, dass der Glaube von vielen, die sich Christen nennen, so ein Glaube ist. Ist dein Glaube so heute Morgen? Dann ist es kein rettender Glaube, dann ist es Dämonenglaube. Rein intellektuelle Zustimmung oder Fürwahrhalten von Glaubensinhalten, das langt nicht. Das macht noch keinen Unterschied in deinem Leben. Es geht um Nachfolge. Vers 20. Willst du aber erkennen, o eitler Mensch oder du eingebildeter Mensch, Neue Leben Übersetzung sagt, du Dummkopf, das passt auch, weil ein eingebildeter Mensch ist ein Dummkopf. Willst du aber erkennen, o eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? bringt dir überhaupt nichts, nützt dir nichts. Kapitel 1, Vers 22 hat Jakobus gesagt, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Du betrügst dich, wenn dein Glaube nicht mehr ist als diese intellektuelle, theoretische Zustimmung, das Fürwahrhalten von bestimmten Glaubensinhalten. Willst du erkennen, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Und jetzt gibt uns zwei Beispiele für wahren, rettenden Glauben. Das erste Beispiel ist Abraham. Und das ist ein Beispiel, das der Paulus benutzt und das der Jakobus benutzt. Beispiel für beides. Abraham ist ein Vorbild, ein Beispiel für diejenigen, die gerecht gesprochen werden von Gott wegen ihrem Glauben. Aber Abraham ist auch ein Beispiel für jemanden, dessen Glaube nicht allein blieb. Wir sind gerettet durch Glauben allein, aber echter Glaube bleibt nicht allein, sondern wird sichtbar in Taten und in Werken. Vers 21, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Gott hat dem Abraham eine Verheißung gegeben, Verheißung eines Nachkommens, obwohl er schon ein alter Knacker war von 100 Jahren. Und wir wissen, alle Nachkommen der Verheißung weisen auf Jesus Christus hin. Er ist der Nachkomme Abrahams. Und im 1. Mose 15, Vers 6 lesen wir, und er, Abraham, glaubte dem Herrn, und er, der Herr, rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und dann sehen wir aber, er ist gerettet durch Glauben, und dann sehen wir aber in 1. Mose 22, Abrahams Glauben am Werk. Da sehen wir diese Art oder diese Qualität von Glauben, die Abraham hatte. Es war nicht nur ein intellektueller Glaube, sondern er war ein Nachfolger Gottes. Das Wort Gottes war sein Befehl. Und als Gott zu ihm gesagt hat, geh auf den Berg Moria und opfere dort deinen Sohn Isaak, deinen einzelnen Sohn, diesen Sohn der Verheißung als Brandopfer, da ist Abraham aufgestanden und hat seinen Sohn genommen und hat ihm das Holz auf die Schulter gelegt, das Messer eingesteckt und sie sind hier auf den Berg Moria gegangen. Und ihr kennt die Geschichte. Er war bereit, seinen Sohn zu opfern. Und so wurde sein Glaube für alle sichtbar. Das ist übrigens ein schönes Bild für das, was Jesus für uns getan hat. Isaak war kein kleiner Junge zu dem Zeitpunkt, der hat seinen alten Vater locker überwältigen können. Da haben wir einen Sohn, der das Holz, auf dem er geopfert werden sollte, auf demselben Berg trug, auf dem Jesus gekreuzigt wurde und sich dort freiwillig als Opfer hingab. Und ihr wisst, Gott hat ihm abgehalten, Gott hat nur seinen Glauben geprüft. Ich glaube, dass Abraham und die anderen seinen Glauben sehen konnten. Ich meine, Gott kannte sein Herz. Aber erst in dieser praktischen Gehorsamshaltung von Abraham wurde sein Glaube vollendet. Und Abraham hat geglaubt, dass Gott den Isaak sogar von den Toten auferwecken kann. Weil Gott hat ihm die Verheißung gegeben, durch Isaak werde ich dir viele Nachkommen geben. Er war bereit, einen Glaubensschritt zu machen. Er war bereit, Gehorsamsschritte zu machen, selbst wenn er es ganz sicher nicht verstanden hat, warum Gott es von ihm will. Er war bereit, nach seinem Glauben zu handeln. Und seht hier im Vers 23, und er wurde Freund Gottes genannt. Das ist eine Beziehung. Christentum ist nicht nur irgendwas Intellektuelles, eine Lebensphilosophie. Christentum ist eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Es ist eine Beziehung mit Jesus Christus. So schön, er wurde Freund Gottes genannt. Er hat in Beziehung mit ihm gelebt, weil er sich ihm anvertraut hat, weil er ihm nachgefolgt ist. Vers 24, ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Aus Werken, vor den Menschen. Und nur aufgrund eines solchen Glaubens wird ein Mensch von Gott gerecht gesprochen und gerettet. Der Glaube ist der Glaube, der uns retten kann. Und meine Erfahrung ist, dass die Herrschaftsfrage im Leben eines Menschen oft der Knackpunkt ist. Das ist die Frage, an der viele scheitern, wenn es um Errettung geht, wenn es um den Himmel geht. Immer wieder, wenn wir mit Menschen sprechen, auch auf der Straße. Manche Menschen sind so weit, erklärst ihnen das Evangelium, sagen, bist du bereit, das Geschenk des ewigen Lebens anzunehmen und dich Jesus anzuvertrauen? Ja, das will ich. Okay, das heißt, dass du Jesus als deinen Retter annimmst, willst du das? Ja. Das heißt aber auch, dass du Jesus Herr sein lässt in deinem Leben. Das heißt, wenn du so lebst, wenn du in die Richtung gehst und Gott sagt zu dir, nee, heil, ich will, dass du umkehrst, Buße tust, in die andere Richtung gehst, anders lebst, bist du bereit, es zu tun? Oh, das weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weil ich lebe gerade in Sünde, ich lebe gerade gegen das, was Gott sagt in seinem Wort. Und wow, das wäre teuer, wirklich Buße zu tun. Wir reden ja nicht umsonst davon, dass wir Jesus Christus als unseren Herrn und als unseren Retter annehmen. Ist beides. Wenn Jesus nicht dein Herr ist, dann ist er auch nicht dein Retter. Dann machst du dir was vor. Das ist, was der Jakobus uns hier sagen würde. Wenn Jesus für dich nur so das billige Ticket, billige Eintrittskarte in den Himmel ist, und du, wenn du wirklich ehrlich bist, nicht ehrlich Herr nennen kannst, wenn du nicht wirklich das Sagen haben darf in deinem Leben, dann bist du nicht gerettet. Dann bist du nicht auf dem Weg in den Himmel, sondern bist du auf dem Weg in die Hölle. Egal wie religiös du bist, egal ob du hier in einem Gottesdienst sitzt oder nicht. Zweite Beispiel aus dem Alten Testament, Rahab die Hure. Das sehen wir schon, das ist ein Beweis, dass Gott Sünder rettet, dass Gott Sündern Vergebung schenkt. Hier haben wir eine Hure, die gerettet ist. Aber wir sehen wieder, wie war ihr Glaube. Als Josua die zwei Kundschafter ausgesandt hat, bevor sie das Land eingenommen haben, das verheißene Land, und sie nach Jericho gekommen sind sie zu dieser Hure gekommen. Und sie hat gesagt, ich habe erkannt, dass der Herr der wahre, der allmächtige Gott im Himmel ist. Und ich habe erkannt, dass er euch dieses Land gegeben hat. Und was hat sie getan? Sie wollte auf Gottes Seite sein. Sie hat sich ihm unterworfen. Und sie glaubte an das Passa, sie glaubte an den Auszug aus Ägypten, von dem sie gehört hat. Und weil sie glaubte, ist es sehr praktisch geworden, hat sie die Kundschafter versteckt. Und hat um ihr Leben gebeten und um das Leben ihrer Familie und hat dann das rote Band als Zeichen an ihr Fenster gehangen. Diese Qualität von Glauben. Glaube hat was bewirkt in ihrem Leben. Und ihr könnt im Hebräerbrief 11 nochmal nachlesen, diese Liste von den Glaubenshelden. Da sehen wir diese Art von Glauben in dem Leben von jedem Einzelnen. Da heißt es immer wieder, durch Glauben tat so und so das und das. Es ist immer ein Glaube, der sichtbar ist, der lebendig ist. Nicht einfach ein toter, intellektueller Glaube. In Vers 26 haben wir die Zusammenfassung. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Und das Wort Geist im Griechischen und im Hebräischen kann auch als Atem übersetzt werden. Also ein Leib ohne Atem, Roland Werner übersetzt es, ohne Lebensgeist, der ist tot. Wenn hier vorne irgendein Körper am Boden liegt und wir untersuchen den und der atmet nicht, was schließen wir daraus? Der Kerl ist tot. Wenn er atmet, dann wissen wir, okay, der lebt noch, dann machen wir erste Hilfe, dann können wir vielleicht noch was tun. Aber so ist es mit einem Glaubensbekenntnis ohne entsprechende Werke. So ein Glaube ist tot. Denk an eine einfache Stelle heute Morgen, aber ich denke eine wichtige Stelle. Anwendung für jeden persönlich, die große Frage ist, wie ist dein Glaube? Ich denke, wir alle haben Glauben, deswegen sind wir hier. Aber was für eine Qualität von Glauben ist dein Glaube? Ist es nur so religiös, kulturell? Ist halt, was wir machen, eine Stunde am Sonntag, Gottesdienst? Ist es nur intellektuell? Ja, ich halte das für wahr, was in der Bibel steht. Oder ist das eine echte Hingabe? Hast du dich wirklich bekehrt zu Jesus, ihm wirklich dein Leben übergeben? Und folgst du ihm nach? Hast du rettenden Glauben? Was ist die Frucht in deinem Leben? Produziert dein Glaube nur Worte oder auch Werke? Bist du ein Bekenner allein oder bist du ein Nachfolger? Das ist ein Zeichen, wo du stehst in deinem Glauben. Und ich bete, dass Gott uns heute Morgen ganz viel Klarheit schenkt. Denn das Schlimmste für mich als Pastor wäre, wenn Menschen hier in die Gemeinde kommen und getäuscht sind und von der Calvary Chapel in die Hölle gehen. Würde mir das Herz brechen. Ich bete, dass Gott dir heute Morgen offenbar macht, was für einen Glauben du hast. Hast du dich Jesus wirklich anvertraut? Bist du wirklich ein Nachfolger? Wir wollen heute Abend mal feiern noch zum Abschluss und betrachten, was Jesus für uns getan hat. Vielleicht während wir das tun, lass dich beeindrucken von Jesus. Stell ihm diese Frage. Wie ist mein Glaube? Und der Heilige Geist ist wunderbar. Ich denke, wer sucht, der wird finden, sagt Jesus. Der Heilige Geist offenbart dir, wo du stehst mit Gott. Und wieder, wir reden hier nicht von Perfektion. Ich möchte niemandem irgendwo so einen falschen Schuldtrip auferlegen, weil du nicht perfekt bist oder weil du gesündigt hast in deinem Leben. Bist du nicht gerettet? Wir sind auf dem Weg zur Heiligung. Wir werden Jesus immer ähnlicher. Es sollte eine Tendenz sein in deinem Leben, dass du immer weniger sündigst. Und das soll es eine wirkliche Veränderung gegeben haben in deinem Leben, als du dich zu Jesus bekehrt hast. Sonst war es schlicht und einfach nicht echt. War vielleicht nur emotional, aber keine echte Hingabe. Keine echte Nachfolge. Vater, wir wollen beten, dass du uns große Klarheit gibst. Ich betest immer wieder, dass du geistliche Klarheit schenkst. Dass kein einziger von uns getäuscht ist und vielleicht sogar wirklich ehrlich glaubt, dass alles okay ist und doch verloren geht. Das wäre furchtbar. Prüft unsere Herzen. Und Herr, du ladest uns ein, dass wir unseren Glauben prüfen, dass wir uns selbst prüfen, ob wir im Glauben sind. Wir können nicht andere prüfen, wir können nicht in das Herz von anderen schauen, aber wir können uns selbst prüfen. Und ich möchte wie David beten heute Morgen, dass du unsere Herzen erforscht und siehst, ob da irgendein gottloser Weg in uns ist und sonst zeigst, ob unser Glaube echt ist. Und ich bete, Herr, dass es entweder eine Bestätigung ist, so wie Johannes sagt, und eine Ermutigung, dass wir wirklich in der Wahrheit sind und dass wir ja gestärkt und bestätigt hier rausgehen. Oder Vater, ich bete, dass wir überführt sind und dass wir eine Lebensübergabe machen, eine echte Hingabe heute Morgen, während wir dich betrachten, Jesus, das, was du für uns am Kreuz getan hast. Und dass wir so oder so als gerettete Menschen nach Hause gehen. Voll deiner Freude und voll deines Geistes, Herr. Wirke das in unserer Mitte, wenn wir zusammen Abendmahl feiern. Darum bitte ich dich, Herr, in Jesu Namen. Amen.